Ja, schönen guten Tag an diesem Freitagnachmittag, Freitag, der 10. April 2015, 16 Uhr und 2 Minuten. Hier ist das Seminar und am Mikrofon ist Stefan Beck. Und wie immer bei dieser Sendung, jeden zweiten Freitag im Monat, geht es darum, dass ich allein in meinem Studio sitze und versuchen werde, die nächsten 45 bis 50 Minuten denkend sprechend, sprechend denkend zuzubringen, alles auszusprechen, was mir in der Zeit durch den Kopf geht, ohne Notizen, Manuskript und auch ohne Musik. Ja, wie immer auch bei den letzten Sendungen, das ist eine Live-Übertragung aus Hamburg über Skype, deswegen kann es unter Umständen zu Störungen kommen. Jetzt muss ich mal hier nochmal Mikro, ja, hoffentlich geht das so. Also, das ist nun mal der Sache geschuldet, dass ich jetzt quasi Fernkorrespondent von Radio X in Hamburg bin. Schön, dass das immer noch klappt. Wunderbar. Ja, die vierte Sendung schon in diesem Jahr. So langsam zieht auch der Frühling ein. Heute war es schon außerordentlich warm, zumindest die Luft. Ich war eben noch im Jenischpark und an der Elbe und war dann doch etwas verblüfft, dass trotz eben dieser warmen Luft und eben dem Gefühl von Wärme die Pflanzenwelt doch überhaupt nicht recht mitzieht. Nicht wahr? Also der Park, der Jenischpark, wirkte eigentlich noch komplett winterlich. So hier und da an kleineren Bäumen und Sträuchen, so kleine grüne Knospen, aber ansonsten hatte ich das Gefühl, die Natur harrt noch in Winterstarre, nicht? Und das war auch so, als ich jetzt über Ostern in Frankfurt war, da habe ich fast jeden Tag auf meinen Kirschbaum geschaut in meinem Hinterhof und dachte, Mensch, jetzt müsste doch mal blühen, jetzt müsste er noch mal blühen, das hat er doch die ganze Zeit auch immer getan, nicht um diese Zeit. Und dann musste ich jetzt am Dienstag abreisen, ohne den Kirschbaum blühen zu sehen, was mich doch ein wenig geschmerzt hat, denn das ist jetzt das erste Mal seit vielen Jahren, dass ich das nicht miterlebt habe. Letztes Jahr noch hat er mir ja den Gefallen getan, da war ich gerade nur für einen Tag in Frankfurt. Und da hat er tatsächlich geblüht und ich war sowas von gerührt und dachte, Mensch, das hast du für mich gemacht. Ja, und jetzt hat er das nicht gemacht, nicht? Das ist so ein bisschen bockig, dieser Kirschbaum. Vielleicht ist das ja auch so ein Zeichen des Abschieds, nicht? Jetzt war ich eine gute Zeit nicht mehr in Frankfurt und wahrscheinlich werde ich jetzt auch eine gewisse Weile nicht mehr dort sein. Und dann ist vielleicht, denkt sich auch der Kirschbaum, naja, warum soll ich dann für den Kerl blühen, ne? Ja, also kurze Anmerkung. Ich bin doch heute ein klein wenig angeschlagen. Das hatte ich mir noch gestern noch gar nicht so gedacht. Naja, ich war gestern Abend noch kurz bei einer Freundin Christel und die sagte, du, ich bin total erkältet, nicht wahr? Aber ich sagte, es wäre schon länger vorbei gewesen, nicht wahr? Und ich war schon ein wenig erschrocken und dachte, ne? Und dann fing es mir auch schon, kaum war ich wieder draußen, so in der Nacht, am Hals am Kratzen, nicht? Da habe ich dann mit Socken im Bett verbracht, denn kalte Füße, das ist genau schlecht für solche Art von Erkrankungen. Und Bonbons gelutscht und so. Und heute, naja, ich konnte dann noch schon mit dem Rad da mal in den Jenischpark fahren. Und ich denke, es ist so ganz okay mit der Sendung heute, aber ich bin doch ein wenig angeschlagen und weiß jetzt gar nicht, ob ich zum Beispiel heute Abend zu 2025 gehen werde. Ne? Jeden Freitag dieser Kunstraum in Bahrenfeld. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich es doch ausschlagen, weil ich mich, es ist so ein seltsames Gefühl, so in der Bauchgegend, so dass ich das Gefühl habe, ich klappe zusammen, ne? Komisch. Nun ja, also deswegen werde ich vielleicht ein wenig mehr als sonst zu meiner Wassernuckelflasche greifen. Hoffe, das stört nicht so, hat ja neulich mal ein Hörer erzählt, ja, das wird ihn irgendwie stören. Und ja, und Hörerin neulich noch mit einer Freundin telefoniert und die erzählte mir, dass sie meine Sendung neulich im Havelland, das ist noch nicht mal so weit von hier bei Wittenbergen, da hat ihr Bruder ein kleines Anwesen, aber es ist schon quasi doch richtig Land, nicht? Also hat sie einen Stick gehabt und hat mich dann dort empfangen, nicht? Also das ist jetzt das Tolle, nicht wahr, dass sich Radio so enträumlicht, nicht? Ich sitze in Hamburg und gesendet wird über Frankfurt und dann wird in Havelland, wird dann bei, ja eben Havelberg, wird dann das Radio empfangen, ne? Also mal sehen, wie lange das noch geht, nicht? Denn eigentlich würde das ja auch bedeuten, dass so diese Funktion des Bürgerradios auch dann langsam vielleicht verschwindet, ne? Denn die Reichweite, die Frequenzreichweite von Radio X, die ist ja nur so Frankfurt-Offenbach, nicht wahr? Neulich schrieb mir jemand, dass er von Wiesbaden kommend auf Frankfurt zuführe und sich dann freuen täte, wenn er dann mich auf einmal empfangen könnte, nicht? Das ist ja eine künstliche Beschneidung, nicht? Diese UKW-Parzellen, ne? Natürlich auch der normale Rundfunk. Funk, ne? Also das macht irgendwann keinen Sinn mehr, ne? Also klar, also ob WDR oder MDR oder Bayerischer Rundfunk, ne? Früher war das so, ich weiß noch, da habe ich Südwestrundfunk empfangen, ne? Aus Baden-Baden oder Stuttgart oder so, ne? Dann war das irgendwie kribbelig, ne? Dass man den dann noch empfangen konnte. Aber das wird ja irgendwann durch die Netze und die Übertragung über Mobilfunk, wird das dann diese räumliche, wird das dann verschwinden. Ne? Mal sehen, was dann mit dem Radio passiert. Ja, also das Wasser trinken, damit der Hals nicht so kratzig ist. Also, ich hatte ja schon die letzten beiden Sendungen so versucht, so ein Thema durchzuziehen, was mich einfach auch existenziell beschäftigt, nämlich die Sinnfindung als Künstler. Und ich glaube, dass ihr, die lieben Hörerinnen und Hörer, nichts dagegen habt, wenn ich einfach versuche, da fortzufahren. Denn das ist ja nun ein schwieriges Thema. Das kann man gar nicht in einer Sendung, geschweige denn in so kurzer Zeit klären, nicht? Und also wie durch einen Zufall fand ich auch gestern oder vorgestern wiederum einen kleinen Hinweis, eine Anregung, nämlich bei der großartigen Katja Kelm, ihrem Blog. Da hat sie sich eine Arte-Sendung angeschaut über dieses Gallery Weekend in Berlin, wo eine Journalistin da rumläuft und die vorwiegend eben die Galeristen, weniger die Künstler, so zu ihrem Verständnis der Kunst befragt, nicht wahr? Und ich meine, es ist dann auch eigentlich keine große Überraschung, dass da sehr viel Geblubber und Ungefähres hervorkommt, nicht wahr? Heißt es nicht bei Rilke, er war ein Dichter und hasste das Ungefähre, so ungefähr, ich glaube, bei Malte Lauritz-Brigge. Ja, also nicht wahr, gerade in der Kunst, nicht, viel Geblubber, heiße Luft, Hohlräume werden da freigelegt. Also das braucht man sich eigentlich bei so einer Veranstaltung, da würde ich eigentlich gar nicht hingehen. Da braucht man sich nicht großartig wundern, nicht? So Katja Kelm schreibt dann eben doch verwundert in ihrem Blog, also ein bisschen ironisch, nun ja, die Kunstleute, Kunstpeople, die sind doof, die wissen gar nicht, warum sie sich für Kunst zu interessieren, um gleich dann wiederum die Frage zu relativieren, dass sie ja eigentlich nicht zu beantworten wäre. Also das hat mich ein wenig stutzig gemacht, denn oftmals ist es ja so, dass viele in der Kunst nicht glauben, dass man da irgendwas beantworten könnte, nicht wahr? Also warum ist Kunst, warum sollte man diese oder jene Kunst gut finden oder diese oder jene Kunst nicht gut finden? Das sind so Fragen, denen wird immer gerne ausgewichen und genauso wirkt es dann so, warum interessieren Sie sich für Kunst? Oh Gott! Gott, oh Gott, nicht wahr? Also das darf man doch nicht fragen, nicht wahr? Das ist doch eine nicht zu beantwortende, eine schreckliche Frage, nicht wahr? Mir kam gleich so das Gefühl des Widerspruchs auf, dass ich sage, jawohl, das will ich beantworten, beziehungsweise es gehört eigentlich zentral eben zu diesem Projekt der Sinnfindung, sich für mich zu fragen, für mich zu klären, warum ich mich eigentlich, und jetzt muss ich sagen, in Klammern, noch für Kunst interessiere. Das ist ja so ein, finde ich, beinahe so ein Dauerthema meiner Sendung, nicht, dass ich das Gefühl habe, ich kreise da so herum und wie so ein Planet oder ein Mond um einen Planeten und mir gelingt so nicht die sozusagen der Fluchtpunkt, nicht aus dieser Anziehungskraft des Gestirns zu entkommen und dann in den freien Weltraum, nicht auf eigenen Bahnen, nicht, also der Mond ist quasi oder der Planet ist an dem Stern gefangen, der Mond ist um den Planeten gefangen, nicht, also sie kreisen herum und können sich nicht befreien, um dann selbstständig durch das Universum, den Weltenraum zu schweben auf eigenen Bahnen. Ja, also das gehört, jetzt muss ich vielleicht wieder so einen kleinen Pause machen, das gehört ganz direkt und unmittelbar zu meinem Selbstverständnis und eben auch, wenn ich es vielleicht andersrum formulieren kann, die Frage, warum ist es nicht so gut, sich nicht für Kunst zu interessieren? Also wo liegt da die Hemmung oder wo ist so, das hat manchmal vielleicht auch schon, dachte ich, so was Bedrohliches. Interessieren Sie sich für Kunst? Und also erstmal dieses, besteht überhaupt Interesse, nicht wahr? Ha, das ist dieser Unterschied, warum und überhaupt. Also vielleicht muss man das davor schieben, dass man sagt, ja, also Kunstinteresse, das muss es einfach geben, nicht wahr? Das gehört sozusagen zum Menschen dazu oder zu einer vielleicht irgendwie höheren Form des Menschen. Der Künstler ist ja sowas wie ein erweiterter, potenzierter Mensch, ein Mensch in Potenzform, nicht wahr? Also das Kunst ist etwas, was den Menschen erweitert, bereichert, so sagt man ja gerne, und das einfach abzulehnen, nicht wahr, das ist natürlich mit Risiko behaftet, nicht, also man läuft Gefahr, dass man zum Banausen erklärt wird oder sowas, ne? Also deswegen gibt es dann auch so ironische Formen des Kunsthassertums, nicht wahr, dass man das dann ironisch spricht und ins Gegenteil verkehrt, aber das Gegenteil ist ja nichts anderes als sozusagen ein umgekehrtes Vorzeichen. Also sich für Kunst zu interessieren hat zumindest in bestimmten Kreisen eine gewisse Notwendigkeit. Wenn jemand sagt, nein, interessiert mich nicht, dann ist er entweder besonders brutal oder er ist wirklich so, wenn man sagt, sozusagen unter der Schwelle, aber in einem bestimmten, sag ich mal, Niveau, vorsichtigerweise, was heißt schon Niveau, gehört es einfach erstmal dazu, sich für Kunst zu interessieren. Und dann kommt die Frage, warum man sich denn für Kunst interessiert, nicht wahr? Also es hat erstmal natürlich, sage ich mal, sozusagen die gesellschaftliche Notwendigkeit, der Zeigefinger, nicht wahr? Du musst dich für Kunst interessieren oder, ne, ich meine damit natürlich insgesamt für kulturelle Dinge, das meint dann, schließt dann eben auch Musik oder Theater oder Literatur, ne, wie man dann so sagt, Schöngeistiges ein. Aber natürlich ist dann die Frage, nicht wahr, man kann so sagen, weil Papi und Mami mir das irgendwie angeraten haben, ne, weil andere das von mir verlangen, ne, das wäre sozusagen so der gesellschaftliche Einbettung, ne? Wie man auch sonst sagt, naja, Tennis oder Golf oder Segeln oder sowas, ne? Also warum macht man das, ne? Weil die anderen es eben auch machen, ne? Die Peer Group, ne? Das gehört sich so, ne? Man ist auch das Fraglose, nicht? Das gehört ja auch wiederum zu diesem kulturellen Habitus, dass man das nicht hinterfragt, ne? Dass man das sogar quasi auch als Ehren Form begreift, das nicht in Frage zu stellen, nicht? Also wenn man da schon denkt, oh, warum eigentlich oder so, da macht man sich ja vielleicht sogar schon verdächtig, ne? Es gehört ja geradezu zu dem Habitus bestimmter Gesellschaftsschichten, das Interesse für kulturelle Dinge fraglos, nicht wahr? Vielleicht ist es auch das, was die Leute dann in dieser Sendung oder auch in dem Artikel von Katja Kelm so ein bisschen dann auf dem falschen Fuß erwischt hat, ne? Also weil es so, wie man als bestimmte Autos fährt oder bestimmte Kleidungsstücke, ne, diese wattierten Jacken und diese, ne, diese Bootsschuhe, Namen darf ich ja nicht nennen, aber ihr wisst schon welche, ne, so wie man dann so, meine Schwester, gerade bei Juristen und Juristinnen, nicht, da sind die ja sehr beliebt. Na, meine Schwester, die nannte die dann immer irgendwie das Klassikermodell, ne? Also niemand wird da drin geboren, aber plötzlich ist es da, ne? Perlenohrringe und sowas und Blüschen und Jacketts und so weiter und eben diese besagten Bootsschuhe oder die Anmutung solcher Bootsschuhe, nicht wahr? Und dann kann man auch nicht fragen, ja, warum eigentlich, ne? Das ist eben dann Habitus, ne? So eine Art unbewusste Anteilnahme, Veranlagung, ne? Und so ist das dann so, wie man solche Jacken trägt, interessiert man sich dann auch für Kunst, ne? Und dann kommt jemand her und sagt irgendwie, ja, warum eigentlich, ne? Dann ist es auf einmal vielleicht so, Leute, aha, ne? Also es braucht immer, ne, das sagt ja auch Proust, so ein Schmerzgefühl, das Gefühl auch parallel dazu auch Heidegger, so das Gefühl, dass was nicht in Ordnung ist, dass man sich überhaupt fragt, warum. Ne? Also wenn das Werkzeug nicht am Platz liegt, dann fängt man sich an, Gedanken über den Hammer oder die Zange oder den Amboss zu machen. Und wenn es mit dem Kunstgenuss nicht klappt, ne, dann so ungefähr Proust, dann fängt man an, sich vielleicht Gedanken zu machen und sagt sich, was ist denn da eigentlich, nicht wahr? Und so geht's mir ja, ne? Das ist ja der Kern, ne, dass ich sage, so als wenig beachteter, erfolgloser Künstler, ne? Also warum soll ich mich eigentlich noch dafür interessieren, ne? Also klar, ich gehe dann schon gar nicht zu so einem Gallery Weekend, ne, lese jetzt gerade, ne, das fängt schon so das zittert, ne, so seismografisch tauchen jetzt so Nachrichten bei Facebook auf, ne? Also das könnte man mal versuchen zu visualisieren. Also wie so ein Ereignis wie Gallery Weekend oder sowas dann so in den Social Media Welten, in den Universen dann, ne? Kann man bei Twitter, habe ich die Tage so eine ganze tolle Kartensammlung des Internets. Also da ist zum Beispiel so eine animierte Weltkarte und da sieht man, wie so die Tag- und Nachtrhythmus von Twitter-Meldungen, ne? Die Erde dreht sich und dann mit dem quasi Sonnenschatten fangen dann an, so kleine Punkte zu flimmern, ne? Wenn die Leute aufwachen, dann fangen sie schon an zu twittern, ne? Und wenn sie einschlafen, hört das Twittern dann auf, ne? Das wird sich auch noch ändern, ne? Demnächst kann man auch gleich aus seinen Träumen heraus twittern, ne? Das wird auch wunderbar, ne? Mit diesem, dann fehlt nur noch so ein gewisser Zensor, ne? Dass man nicht das Allerböseste und Gemeinste twittert, ne? Aber wäre doch was, ne? Dann. Also, ja, nicht wahr? Also ich halte mich ja schon von solchen Events fern, ne, dass ich da gar nicht hingehe, ne, und war ich jetzt überhaupt? Nein. Nein, ich war noch nie, seitdem ich jetzt in Hamburg bin, zum Beispiel in der Kunsthalle oder den Deichtorhallen. Ne? Neulich mal im Kunstverein mit Sabine. Das war ja auch eine ganz gute Ausstellung, muss ich sagen, erstaunlicherweise. Aber nicht wahr? Und das hat so eine Tendenz, sag ich mal. Ne? Also das, und dann ist natürlich die Frage, was noch nicht wahr? Also das Kunstuniversum ist ja recht groß, nicht wahr? Und ich ziehe mich da so, sag ich mal, wie so ein Hungerkünstler dazu und sage, nee, das schmeckt mir nicht. Ne? Das finde ich ja immer noch so die eine der großartigsten Szenen, nicht wahr? Aus dieser Geschichte von Kafka, der Hungerkünstler, wo man irgendwann denkt, na, jetzt ist er weg und dann findet man ihn da unterm Stroh und glaube ich, sterbend, sagt er. Also, das wäre ja nicht freiwillig, sein Hungertum, seine Hungerkünstlerschaft. Er hätte nur nichts gefunden, was ihm geschmeckt hätte. Und so ein wenig geht es mir ja auch mit der Kunst, nicht? Das macht das für mich so ambivalent. Ja, dann heißt es, ist ja doch so ein Appetit oder zumindest so ein Gefühl da, also da will was gefüttert werden, nicht wahr? Es ist keine vollkommene sozusagen Apathie. Ah, nicht wahr? Sondern ist es vielleicht noch ne, dieses, wie ich eben auch schon beschrieb, dieses Kreisen um das Gestirn, nicht wahr? So der Abstand wird vielleicht immer größer, aber er ist immer noch da. Ne? So, es gibt ja so entfernte Planeten ne, wie Uranus, Neptun, Pluto, die immer noch um die Sonne kreisen, wo man kann sich's gar nicht so recht vorstellen, ne? Wo unsere Sonne so ein Stern unter anderen ist und trotzdem ist noch da. So will sich dieser Pluto, er will sich noch nicht davon machen. Ne? Der bleibt, ist immer noch im Bann. Ne? Millionen von Kilometern von uns weg oder sind es schon Milliarden? Ich weiß es nicht. Und dann kreist er immer noch um die Sonne. Ne? Also, wie lange will der es noch machen? Ja, also, aber anders als so ein Planet kann ich mich ja irgendwann entscheiden und so mit den Armen rudern und sagen, jetzt raus da, ne? Also, ich muss mir das eben nur durchdenken, nicht wahr? Wie ich sagte, ja, es ist so, und ich habe dann eben auch gleich so einen Kommentar hinterlassen auf dem für den Artikel, bei dem Artikel von Katja Kelm und nochmal so einen eigenen Beitrag, weil mich das schon interessiert. Also was hält dich da in diesem sozusagen Bann, ne, in dieser Umlaufbahn um den Planeten oder das Gestirn Kunst, den Kunstplaneten? Das ist tatsächlich, ich kann es jetzt fast wortwörtlich sagen, dass ich immer noch zu teilen glaube, dass die Kunst relevante Fragen stellen kann. Dass es da Themen und Möglichkeiten des Denkens, des Nachdenkens gibt, die nicht ganz von der Hand zu weisen sind, die einen als ja, interessierten, reflektierten Menschen einfach berühren. Ganz ungeachtet, ob jetzt anderswo Bilder gemalt werden und was die wert sind und was die einem bedeuten mögen. Rein abstrakt gesehen ist der Zustand oder eröffnet die Kunst Möglichkeiten des Fragens, nicht wahr? Also da wären zum Beispiel eben, wer bin ich in Bezug auf meine Möglichkeiten und Fähigkeiten? Also zum Beispiel die Frage nach der Natur, und der Bedingungen der Kreativität, nicht wahr? Also warum, sollte ich überhaupt kreativ sein? Was bedeutet es, kreativ zu sein? Ne? Da könnte man jetzt so diesen ganzen Kreativitätsdiskurs anschließen mit all seinen Problematiken. Dann zum Beispiel auch, was in der Kunst ja ganz vehement zutage tritt, eben die Frage, wer und beansprucht für was Geltung. Das ist ja in der Kunst jetzt ganz anders als in der Wissenschaft ein wesentlich schwierigeres Feld. In der Wissenschaft kann man, sagen wir mal, mit gewisser Vorsicht sagen, also gelten tut, was bewiesen werden kann, nicht? Also das, so sagt so zum Beispiel Nietzsche, analog oder jetzt ein bisschen abweichend, also zu der Rolle der Wissenschaften, also sagt Nietzsche, die Wissenschaften können eigentlich nie populär werden, weil die Beweise nicht popularisiert werden können. Naja, das ist so ein bisschen so ein Nebenproblem, nicht wahr? Aber und natürlich ist die gesamte Beweisbarkeit, ne, das ist ja dann auch wiederum so eine die Frage der Methoden und so weiter, sagen wir mal, da ist sicherlich nicht alles im Grünen Bereich, aber die also wirklich der Punkt der Beweisbarkeit, also jetzt bis hin zu den mathematischen Gebieten, das ist ja was in der Kunst kaum eine Rolle spielt, nicht? Also das wird noch nicht mal ich als jemand, der einen starken Hang zur Rationalität in der Kunst hat, dass man ähnlich wie in der Logik oder in den Wissenschaften in der Kunst was beweisen kann. Also man kann natürlich Rationalität einfordern, rational in der Kunst sein. Ne? Es muss nicht alles deswegen ist nicht alles beliebig, aber so wie in den Wissenschaften funktioniert es in der Kunst natürlich nicht. Ne? Also dazu gehört natürlich der ganze Bereich der Schönheit, ne, versus Wahrheit. Nietzsche hat ja auch da gesagt, wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zugrunde gehen. Und dann gibt's unter anderem auch noch dann das ganze Gebiet, was ein wenig auch mit dem schon erwähnten der Geltung zu tun hat. Also wer ist ein Autor, Produzent und wer ist ein Rezipient, Konsument? Auch das ist ja, denke ich, ein Feld, was in der Kunst unter anderem also eine große Bedeutung hat, da kann man viel fragen und das auch dem nachgehen, nicht? Also wie sich zum Beispiel Autorschaft bildet, verfestigt, wie sich Autorschaft auflöst, welche Bedeutungen Autorschaft hat, aber man muss das immer, ich dachte daran, weil ich, als ich kürzlich noch in Frankfurt war, hatte ich neben dem Bett, dem wenigen, was ich dort noch habe, so ein Band von Foucault, Schriften über Literatur, wo auch dieser berühmte Aufsatz von ihm ist, was ist ein Autor, nicht? Also wo er eben sagt, so, es gibt so eine Autorfunktion, die versucht, so eine Bündelung, also dass man so verschiedene Effekte eines Werks, einer Person, von Zuschreibungen einfach an so einen Namen knüpft. Ne? Und heute, als ich auf dem Rückweg durch den Jenischpark, fragte ich mich, ob nicht Foucault, wenn man diesen Text liest, sich auch hätte fragen sollen, ob es auch eine Rezipienten- oder Konsumentenfunktion gibt. Denn ohne Autor, also kein Rezipient, ne? So sagt ja auch zum Beispiel dann später Luhmann, ne? Dass Kunst nur da entstehen kann, wo mit Rezeption bzw. Kommunikation gerechnet werden kann. Also das würde halt bedeuten, niemand macht einfach so Kunst, ne? Sondern Kunst entsteht, jemand macht Kunst, weil er oder sie damit rechnet, dass es wahrgenommen wird. Ne? Also das ist ja jetzt gerade kurios, ne? Gerade bei so einer Sendung hier. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel diese auch so kleine Bausteine, ne, wie neulich eben die Freundin, die mir da nur en passant am Telefon sagte, du, ich habe dich da gehört, als ich im Havelland war. Ne? So, ne, während ich hier sitze und auf den Skype Bildschirm gucke und sehe, wie die Sekunden verstreichen, 28, 36, 37 und so weiter, ist natürlich so, dass ich das Gefühl habe, naja, was machst du denn hier, ne? Also redst gegen die Wand, aber trotzdem, ne, und das ist mit natürlich nur ein Punkt, ne, dass ich eben auch damit rechne, das hört jemand, ne? Und gelegentlich gibt es ja auch Rückmeldung darüber. Aha, ich habe dich gehört, nicht wahr? Und das, wenn jetzt gar nichts einträte, wer weiß, wie lange ich das gemacht hätte. Ja, sorry. Ich muss heute wegen dem kratzigen Hals doch hin und wieder einen Schluck Wasser trinken. Also, wie ich jetzt sagte, es gibt, denke ich, interessante Fragen, die sich nur durch die Beschäftigung oder die sich auf besondere Weise durch Kunst stellen lassen. Also, wo Kunst ein, sag ich mal, ausgezeichnetes Problemfeld darstellt, das sich von anderen Feldern abgrenzt. Interessant, ne, in dem Buch von Stefan Heidenreich, die mehrfachen Schwenks, die Kunst, Richtungswechsel, die die Kunst genommen hat, dass sie, sagen wir, in der Renaissance, um überhaupt so sich gegenüber den Artes Liberales zu positionieren, versucht hat, so eine Wissenschaftlichkeit an den Tag zu legen. Also dazu gehört dann unter anderem eben die Erfindung oder die Indienstnahme der Perspektive. Und dann später, 100 Jahre, 150 Jahre später, dann plötzlich so dieses Moment der Wissenschaft verblasste und so ein neues Element auftauchte, nämlich das der Schönheit. Und Heidenreich sagt dazu, dass durch diesen Schönheitsdiskurs in der Kunst, und das ist auch, glaube ich, dann so der Punkt, an dem man anfängt, von Ästhetik zu sprechen, der Kunst neue, erweiterte Möglichkeiten, sie offener, flexibler, unabgeschlossener werden ließ, während eben so der Wissenschaftsdiskurs die Kunst, nachdem sie in die sozusagen die bildende Kunst, ne, also in zu gleichen Teilen, mit der Architektur, der Musik, dem Theater, der Literatur gleichgestellt hat, drohte das nur dann, das wäre sozusagen so eine Art von Logizismus geworden oder die Gefahr bestand, nicht wahr? Wer will das jetzt sagen, genau? Und seitdem haben wir es ja mit diesem Schönheitsdiskurs zu tun, der ja sich dann immer doch zu Teilen oder in größeren Bereichen eben im nicht festlegbaren, im ungefähren Versuch aufzuhalten. Also da ist die Kunst flexibler, nicht so leicht dingfest zu machen als in diesem Wissenschaftsdiskurs, ne? Nicht wahr? Es gibt ja dieses schöne, das Marshall McLuhan zugeschriebene Wort von irgendwelchen Südsee-Insulanern, die sagen, wir haben keine Kunst, wir versuchen nur alles so gut als möglich zu machen. Also ich will das jetzt nicht, diese Form, die ein gewisses Paradoxon beinhaltet, nicht weiter fortführen. Ich lasse das mal einfach so stehen. Also, und wie gesagt, ich sagte, es gibt eben ausgezeichnete Momente der Kunst oder das Beschäftigung, die, glaube ich, dann auch für mich relevant sind, nicht wahr? Dass ich eben noch daran klebe oder wie so ein Planet um diesen Stern kreise und nicht ganz loskomme, dass eben diese Fragen, zum Beispiel des Verhältnisses von Autor und Rezipient oder Produzent und Konsument, dass die mich eben nach wie vor beschäftigen, nicht wahr? Und nicht nur, weil es sich um Kunst handelt, nicht? Ich sage ja, dass mir eben gerade die konkreten Ausformungen, so ein Gallery Weekend oder nur ein Galerienbesuch, dass mich die gar nicht so reizen, nicht wahr? Und ich glaube, es ist dann eben auch keine große Überraschung und ich finde es dann auch ein wenig traurig, dass dann eben meine Beschäftigung mit Kunst dann auch weitgehend über Bücher stattfindet, nicht? Also, und die andere Option, die ist natürlich dass es auch Menschen gibt, denen es ähnlich ergehen könnte, nicht? Und ja, das ist ja so ein gewisser Kummer von mir, dass es da so wenige gibt. Nicht? Das ist so toll, dass ich da zum Beispiel in diesem Blog, das mich jetzt, glaube ich, schon zum zweiten Mal Katja Kelm reizt. Ich meine, ich hätte in zurückliegenden Sendungen auch schon mal. Ging es da nicht auch irgendwie um diese Galerie Lübcke? Nein, so heißt die ja gar nicht. Das Lübcke ist der Typ Eigen und Art in Berlin. Ja, also das ist doch schon mal was, aber ich habe immer wieder so das Gefühl, es gibt doch sehr, sehr wenige Menschen, die ähnliche Fragestellungen wie ich haben, die auch in so einer, sag ich mal, Distanz oder so einem so sehr ungefähr nah fern, so einem fragilen nah fern Beziehung zur Kunst stehen. Ja, ich meine, das Internet, seitdem es das gibt, hat natürlich die Möglichkeit eröffnet, dass man weltweit mit Menschen in Kontakt treten kann, nicht wahr? Das ist natürlich toll, ne? Also da gibt es jetzt zum Beispiel da in Düsseldorf gibt es dieses Blog Perisphere und so kleine, sozusagen Subgebilde. Es gibt die Sabine in Mönchengladbach, die haben wir uns ja auch, neulich haben wir uns ja in Real gesehen und davor haben wir uns jahrelang übers Internet ausgetauscht. Getauscht, nicht wahr? Das ist ja auch schon, finde ich, eine tolle Sache, ne? Aber das, finde ich, ist natürlich nur ein Aspekt, ne? Also es mangelt mir an Menschen, die ähnliche Gedanken haben, ne? In denen ich sozusagen auch in einem lebendigen, ja, es ist einfach so eine Form, ne? Wir haben ja zwar diese Konversationskunst, ein Schluck Wasser, nicht wahr? Konversationskunst hatten wir neulich nochmal ein Treffen, aber ich finde, das ist nach wie vor ein sehr fragiles Gebilde. Oftmals kommt da mir so ein Ärger hoch über manche Bemerkungen, die da die Runde machen. Also zum Beispiel der Begriff des Common Sense, der zwar für sich genommen nicht problematisch ist, aber in der Verwendung, in so einer Verwendung, dass man sagt, ja, Common Sense ist so, was die Leute da draußen denken, und man dann sozusagen stillschweigend sozusagen sagt, naja, die sind ja doof. Ne? Also das ist ja auch ein bisschen so, ich glaube, da hat auch die Katja Kelm in ihrem Beitrag gemerkt, dass sie da die Kurve kratzen muss und sagte, und dann eben sagt, naja, also die Frage ist ja auch schwierig, ne? Sonst fängt man an, ne, irgendwie diese Doofis da, irgendwie alles Deppen, die da auf der Messe rumlaufen. Auch wenn die Galeristen und so manche Kunstvermittler da einen furchtbaren Blödsinn daherreden, ne? Es ist es trotzdem noch ein Schritt weiter, dass man jetzt das pauschal abwertet und sagt, nee, da ist ja alles Blödsinn. Ne? Da fängt man dann an, sich selber zuzukleistern, zuzukleben, abzuschotten. Ne? Und das ist die Gefahr, dass dann diese Konversationskunst zu so einer esoterischen Angelegenheit wird. Ne? So, wo man dann so bestimmte Wörter, so vielleicht so wie bei den Anthroposophen und Ähnlichen, ne? Wenn man da dann eben von Dreigliederung oder so, dann weiß jeder sofort, was gemeint ist, ne? Also das große Erkennungszeichen, nicht? Und so ist dann auch die Gefahr, dass sowas, solche Wörter dann innerhalb zum Beispiel der Konversationskunst, das Common Sense, dass man dann anfängt, sich so gegenseitig auf die Schulter zu klopfen und sagt, ja, ich verstehe, was du meinst, mein Freund, nicht wahr? Es ist immer die durchaus auch die Funktion der Sprache, Mitgefühl, Empathie, also ja, ich verstehe dich, ich weiß, was du meinst, nicht? Das ist eine Grundfunktion auch der Sprache, nicht wahr? Also vielleicht ja so eine der auch angeblich neulich blätterte ich nur irgendwie wieder in einem dieser ach, zu Tausenden von diesen Heftchen, irgendwie Kommunikation oder Menschenkenntnis so am Bahnhof, ne? Also da war es in einem anderen, ne? Also dass erstmal so die Alltagssprache oder Alltagskommunikation, Konversation eine Form des ja, des Empathischen, also dass da keine Sachthemen geklärt werden. Ne? Also zum Beispiel die Japaner, die sagen, wenn jemand ihnen zu jemandem spricht, sagen die immer Hi, 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 Hi. Ne? Und das Hi heißt ja erstmal ganz wortwörtlich ja, ne? Aber das meint jetzt keineswegs, dass der Zuhörende zustimmt, sondern er sagt einfach nur, ich höre dir weiter zu, red weiter, ja, Hi, 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 Hi. Hey, ne? Also, naja, ist ja auch so ein bisschen auch so ein heideggerisches Thema, die Eigentlichkeit und die Uneigentlichkeit, in der sich zum Beispiel die Sprache aufhält, ne? Also dass man eben auch so eine Form des Sozialen dadurch bildet, ne? Dass man beisammen ist, ne? Und dann eben tritt so ein Gerede auf, ne? Also gefährliche Ecke da, ne? Also dieses mit dem Eigentlichen und dem Uneigentlichen und der Verfallenheit und dem Mann und so weiter. Naja, also das jetzt nicht der Heidegger, ne? Der kriegt ja momentan wieder ganz viel Prügel. Da gibt es hier dieses Hohe Luftmagazin, die so ein Heidegger-Bashing betreiben. Okay, andere Baustelle. Ja, also Versuch, das bisherige zusammenzufassen, zu klären. Heute noch gar keinen Witz gerissen, na sowas, ne? Das wird's auch gar nicht, ne? Das ist jetzt eine ernste Sendung. Ich hoffe, ihr seid auch alle ganz ernst dabei oder schon ausgeschaltet. Also, ja, dieses Moment, glaube ich, was mir immer wieder auch begegnet, nicht wahr, der sich so bildhaft zentral in dieser Geschichte von Kafka, der Hungerkünstler, der irgendwie hätte ja gern was gegessen, aber er hat nichts gefunden, was ihm geschmeckt hat. So kann ich vielleicht auch analog sagen, naja, also es gibt ja vielleicht einige Dinge, die mir an der Kunst schmecken, so am Rande, so da und dort ein kleines Filetstückchen. Und dann würde ich ja gern so mit anderen auch zusammen essen, nicht wahr? Denn alleine essen macht irgendwie gar keinen Spaß, nicht? Jetzt sitze ich hier in meiner Mini-Küche, ne, mit so einem, naja, Tisch, da passen gerade mal zwei ran. Ach, das ist was, als ich am Dienstag aus Frankfurt zurückkam und hier in meine Wohnung in Hamburg, hatte ich das Gefühl, so, ich laufe gegen die Wand, ne? Also, das ist so, ach, das war schon so ein bisschen, ich hatte mich schon wieder dran gewöhnt, war ich ja eine Woche in Frankfurt, so dass die Wohnung in Frankfurt, auch wenn ich momentan da eigentlich nur zwei Zimmer nutze, doch so ein ganz anderes Raumgefühl einem mir gibt, als ich war also hier doch diese kleine Badecke da, na, so und diese Küche, wobei die sich ja jetzt ganz gut fürs Radiostudio, mein Küchenradio eignet, also aber das so nur das ja hier könnte noch jemand könnte ja vielleicht noch jemand mit mir essen, nicht wahr? Das wäre so der Punkt, ne, dass ich das Gefühl habe, ne, zum Beispiel auch jetzt habe ich heute kam noch so ein Buch, was ich bei ich weiß nicht, doch Amazon, glaube ich, oder so, oder was eBay, ne, englische Landschaftsgärten, das jetzt habe ich mir überlegt im Sommer, also mal sehen, ob das klappt, dass ich so eine kleine Tour mache und mir so mal ein, zwei, drei der klassischen englischen Landschaftsgärten anschaue, also wie Petworth oder Wilton House oder Stourhead, Stowe, Russham. Ich war und ich dann denke, irgendwie, aber alleine, das macht gar keinen Spaß, ne? Also wer könnte denn da eigentlich mitkommen, ne? Und ich denke dann, und das ist dann auch so ein bisschen so ein Moment der Trauer und des Kummers, nicht, wo ich dann immer denke, und meine Freundin, nicht wahr? Also das wär's doch gewesen, nicht wahr? Also, naja, die Lela hat mich ja neulich gescholten, als ich sagte, meine Freundin, ne, sagte sie, ja, das ist deine Ex-Freundin, nicht? Also, ich kann mich da gar nicht so, es ist ja formal richtig, nicht wahr? Aber ich kann mich da gar nicht so recht dran gewöhnen, an das klingt so schrecklich, nicht nur so schrecklich, sondern es ist ja eben auch eben für mich so ein Gefühl, dass die Beziehung immer noch vorhanden ist, zumindest von meiner Seite aus. Und deswegen ist es auch gar nicht einfach, dann für mich so ein schreckliches Wort wie Ex-Freundin zu verwenden. Also das ist so, wenn ich sagte, ja, es wären doch so Menschen doch ganz schön, die ähnliche Degustationsabsichten hätten, irgendwie, die auch mit mir so ein wenig an den Stellen der Kunst knabbern wollten, also die mir schmackhaft erscheinen, dann denke ich eben oft an meine Freundin und denke, Mensch, das wär's doch, nicht wahr? Aber es ist nicht, es darf nicht sein, aus irgendwelchen Gründen. Nun ja, also Schnuff. Ich muss jetzt gerade mal gucken, jetzt mal, aha. Ja, 16 Uhr und 46 Minuten, das ist das Seminar auf Radio X, Freitag, der 10. April 2015. Am Mikrofon ist Stefan Beck und ja, das Thema dieser Sendung, die Sinnfindung oder beziehungsweise etwas konkreter, warum sich für Kunst interessieren, ja, kann man ja einfach mal so so ein bisschen kommt mir da diese Intervention des Hamburger Künstlers Jan Holtmann in den Sinn, der mal bei dieser Konferenz oder diesem Symposium, wie hieß das, Wir sind woanders, hatte so ein, ja, wie so ein Arzt, das ist ein Perpetuum mobile der Fragen an die herrschenden hier vorhandenen Kunstprojekte. Also welche Antwort ist Friese zum Beispiel, auf welche Frage ist Friese eine Antwort, nicht wahr? Also das ist ja auch, also auf welche Frage ist Kunst eine Antwort, könnte man dann analog formulieren. Nicht wahr? Warum sich also für Kunst interessieren, nicht wahr? Wo doch ein Grunde, kann man ja wiederum sagen, so viel Blödsinn vorhanden ist, nicht wahr? Also der Zustand, der allgemeine Zustand der Kunst ist aus meiner Sicht irgendwie recht bedauerlich. Zumindest ist es nicht ganz einfach, finde ich, interessante Dinge zu finden, beziehungsweise wiederum, was ich ja zum Beispiel dieser Art von Themenkatalog, also was beansprucht Geltung, was ist ein Autor, was ist Kreativität, nicht wahr? Die kann man ja auch stellen, ohne dass man konkrete Kunst, sozusagen Erzeugnisse, Kunstwerke vor Augen hat. Ich meine, es könnte sogar so sein, nicht wahr, wenn man jetzt zum Beispiel den Begriff der Netzkunst oder der Handlungskunst sich vornimmt, man könnte sagen, es gibt gar keine richtigen Vertreter dafür, ne? Oder zum Beispiel der von Michael Lingner in die Welt gesetzte Begriff der postautonomen Kunst, nicht? Der lässt sich ja bedenken, befragen, ausüben, ohne dass es tatsächlich derart Werke gibt, ne? Und da macht man es auch nicht, da kommt man ja schon in Schwierigkeiten. Ne? Also nur die Frage, gibt es denn eigentlich diese von Lingner postulierte postautonome Kunst? Ne? Wenn man seine Schriften sich ansieht, so fällt einem immer wieder auf, dass er zum Beispiel diese von Clegg and Gutman mal hier in Hamburg installierte offene Bibliothek zitiert und dann Schluss. Ne? Also was gibt es denn noch? Ne? Also so kann man natürlich, man kann sich solche Begriffe oder solche Themen, ne, so wie auch der in dem Zusammenhang Lingner-Adept David Goldenberg, dann von Eurocentric Art, eurozentristische Kunst spricht und ich dann sofort fragte, ja, und was ist das Gegenteil oder was wäre nicht eurozentristische Kunst, ne, wenn man es nicht bloß auf irgendwelche banalen Regionalitäten beschränken möchte, ne, wenn man kann ja irgendwie, es macht oft da keinen Sinn. Ne? Man kann natürlich sagen, irgendwie nicht-europäische, außereuropäische Kunst, aber Goldenberg meint ja mit so einem Begriff wie eurozentristische Kunst dann viel stärker auch sowas wie eine Art Programmatik. Ne? Und dann wäre halt die Frage, naja, und was wäre jetzt die Programmatik oder die Eigenschaft einer nicht-eurozentristischen Kunst? Also ich habe da mal bei ihm gesagt, du David, ich glaube, das gibt's gar nicht. Ne? Man sieht ja, also auch wenn irgendwo war so mal wieder so ein Ranking, ne? Also unter den 100 teuersten oder am besten verkaufendsten Künstlern unserer Zeit sind so etliche chinesische Tuschemaler, also die so das klassische chinesische Genre bedienen, ausüben. Da kann man sich natürlich vielleicht streiten, ob das jetzt europäische Kunst in unserem Sinne ist, ne? Aber wenn man, sagen wir mal, so guckt, also was so weltweit, ne, es schießen ja Kunstmessen und Biennalen, ne, wie Pilze aus dem Boden, kommt man gar nicht mehr nach mit dem Zählen, ne? Wenn man die mal außen vor lässt, diese Tuschmaler, ich glaube, dass die da weniger in Erscheinung treten, dann kann man sich, denke ich, schon fragen, ob es wirklich irgendwas anderes außer diesem europäischen Modell, ne, also dessen zum Beispiel eben der Idee der Autonomie mit dazu natürlich auch das Autorgenie, ne, ob es da andere Bereiche gibt. Ne, also ich habe mal gehört damals irgendwie von Clémentine de Lis, die war im Senegal mit so einer Künstlergruppe bekannt, die irgendwo vor Dakar auf einer Insel leben und sich weigern, mit dem westlichen Kunstbetrieb in Berührung zu treten. Naja, aber immerhin haben sie schon mal davon gehört, dass es einen westlichen Kunstbetrieb gibt. Und wie ich jetzt glaube, ich, wenn ich es recht in Erinnerung habe, haben sie jetzt doch ihre Insel verlassen und ich weiß nicht, sind auf die Documenta gereist oder sowas. Ne? Also ob es wirklich sowas, so eine Art von weißer Fleck gibt, ne, der noch nicht von dieser, sag ich mal, im weitesten Sinne, diesen ganzen Museum, Autorgenie, Kunstkritik, Kunstmarkt und so weiter, diese ganzen Begrifflichkeiten und Instrumente durchdrungen ist. Also das halte ich doch für außerordentlich fraglich. So, nochmal einen Schluck Wasser. Ja, wie kam ich da drauf? Ja, genau, also die Frage, ja, man kann sich sozusagen ideale Kunst Begriffe, ideale Vorstellungen, ne? Man kann eine zukünftige Kunst postulieren, ne? Das haben ja immer gern diese Avantgardisten getan, ne? Dass sie dann irgendwas an die Wand gemalt haben, gesagt haben, das wird jetzt kommen, das droht euch, und um es dann irgendwann versuchen einzulösen, aber es muss nicht unbedingt sein. Man kann sich eben auch eine Kunst vorstellen, die überhaupt nur rein theoretisch existiert, nicht wahr? Also das ist, und dann existiert gewissermaßen so ganz ungewollt. Ne? Ich finde es ja auch immer interessant, dass quasi sozusagen dieser Mainstream, ist ja kein, obwohl das ja so ein bisschen wie dieses Common Sense kommt, ne? Ja, manchmal sich gar nicht bewusst ist, dass es Leute gibt, die sich noch was anderes denken. Ne? Also das ist zum Beispiel so, ne? Also dass wenn, also zu den Begriffen der Post oder diesem Begriffsuniversum der postautonomen Kunst Lingners gehört ja auch dieser Begriff der Ausstellungskunst. Neulich habe ich das mal gegoogelt. Der hat erheblich an Prominenz bei Google verloren. Also der war mal, jetzt kommt noch nicht mal mehr mein Aufsatz, Ende der Ausstellungskunst. Auch Lingner kommt nicht mehr. Ist von Google in den Orkus, in den Longtail geschickt worden. So Suchergebnisse ab 10.000 ungefähr. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich irgendwie sage, Ja, das ist ja Ausstellungskunst, ne? Oder wenn ich sage, Ausstellungen interessieren mich nicht, ne? Dann gucken die Leute mich an wie so ein Mondkalb, ne? Und denken, was ist das denn jetzt bitte, ne? Also da merkt man auf einmal ja irgendwie, ne? Das ist jetzt nicht etwa so, dass sich die alle so in so einer Art Abwehrkampf befinden, ne? Obwohl man muss da genau hingucken. Ich denke, dass das immer so Bewegungen, Tendenzen gibt, sich abzugrenzen. Also selbst im Mainstream, der es ja nicht für möglich, der es nicht nötig haben sollte. Aber man bemerkt dann einfach auch, ne, Ausstellungskunst, ne? Und was? Das geht nicht, irgendwie problematisch und so weiter, ne? Und dann sagen sich die Leute, was ist denn das für einer, ne? Und dann hat man schon das Gefühl, irgendwie, ja, da ist man dann Hungerkünstler, ne? Man hungert nach etwas eben, ne, nach so einer himmlischen Speise, ne, der Nicht-Ausstellungskunst oder der, wie Goldenberg, der Nicht- eurozentristischen Kunst, nicht wahr? Und die anderen sagen sich, boah, wir sind doch satt, irgendwie, ne? Irgendwie, nicht wahr? Gibt, glaube ich, von Brecht, auch, ich weiß nicht mal in welchem Zusammenhang, irgendwo, glaube ich, von Pfaller zitiert das, zitiert wiederum Brecht, nun ja, sie haben schon gegessen, sagt Brecht irgendwo, ne? Das sind die Menschen, glaube ich, die Kunde der Revolution oder der Marx'schen Gedanken, das für die spielt es keine Rolle, ne? Ob es andere gibt, die im Elend leben und so ist es ja ein bisschen so parallel, ne? So die irgendwie Proletarier aller Länder vereinigt euch, nicht? Das waren ja immerhin Millionen, ne? Während diejenigen, ne, die nach einer nicht eurozentristischen Kunst, Ausschau oder einer postautonomen Kunstausschau halten, das sind halt wenige. Nun gut, 16 Uhr und 57 Minuten, Zeit eben doch wieder mal die heutige Sendung zu beenden. Das Seminar vom Freitag, den 10. April 2015. Ja, das war diese Sendung. Die nächste gibt es dann schon in exakt 4 Wochen. Das ist der 8. Freitag, der 8. Mai, die frühestmögliche Sendung. Ja, und hoffe, die Aufzeichnung hier hat geklappt. Und ich kann sie dann so, ich hoffe mal, sie die nächsten Tage, Montag, Dienstag, auf stephanbeck.de, das Seminar. Gibt es auch bei Facebook eine Seite, da könnt ihr das liken. Und also für heute bedanke ich mich fürs Zuhören und wir hören uns dann in 4 Wochen. Auf Wiederhören.